Grüß Gott, herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie heute zu dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Christian Schulz eingeschaltet haben. Wir müssen heute über ein Thema sprechen, das derzeit mal wieder in aller Munde ist. Und ja, kann man sagen, die einen reden am liebsten von früh bis spät darüber, die anderen am liebsten gar nicht. Und wie das so im Leben der Kirche ist, genau dazwischen müssen Lehre und Pastoral der Kirche irgendwie gehen und können es, wie es scheint, nur den allerwenigsten wirklich recht machen. Was ist das mit der menschlichen Sexualität? Das fragen wir in dieser Sendung. Was ist das mit der menschlichen Sexualität, dem Glauben und der Kirche? Das wollen wir heute im Gespräch erfragen von Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach. Das liegt in der schönen Oberpfalz. Und so viel kann man sagen, der Mann weiß in dem Fall nun wirklich, wovon er spricht. Dr. Schulz ist Theologe und viele Horeb-Hörer, die schon längere Jahre dabei sind, werden sofort die Ohren klingeln. Er ist Schüler von Anton Ziegenhaus und von Joachim Pieksa. Bei Joachim Pieksa hat er seine Doktorarbeit geschrieben zu eben auch diesem Thema im weitesten Sinn. Joachim Pieksa, der verstorbene Moraltheologe aus Augsburg. Wir freuen uns, dass wir heute zum Thema Sexualität und die kirchliche Auffassung, die kirchliche Lehre dazu ihn heute gewinnen konnten, dass er sich diese Stunde Zeit nimmt. Wir haben Pfarrer Schulz nun in Hahnbach am Telefon. Grüße Gott, Pfarrer Schulz.
Ja, ich grüße Sie auch, lieber Herr Dornis, und mit Ihnen die ganze Zuhörerfamilie. Vielen Dank auch für die Einladung, diese Sendung mitgestalten zu dürfen.
Nun könnte man, wenn man von einem anderen Kontinent kommt oder sogar Planeten, könnte man denken, wenn man an das Stichwort Kirche denkt und Glaube der Kirche, dass da ja wirklich alles Mögliche eine Rolle spielt. Aber nun ausgerechnet die menschliche Sexualität, hat das wirklich etwas mit dem Glauben zu tun, fragen sich einige. Das Stichwort fällt dann immer, muss die Kirche nun unbedingt auch noch in die Schlafzimmer der Leute? Pfarrer Schulz, wie ist das? Warum kümmert sich die Kirche auch und gerade um so ein Thema?
Vielleicht könnte ich im Grunde mit einer Gegenfrage antworten. Warum sollte die Kirche gerade nicht zu dieser Thematik etwas sagen? Im Wesentlichen geht es ja bei unserem Glauben darum, dass wir unser gesamtes Menschsein mit allen Facetten, die dazugehören, eben aus dem Evangelium heraus gestalten, dass wir die Welt, aber auch unser Leben gestalten und in einer gewissen Weise auch kultivieren, dass wir in Übereinstimmung leben mit der Ordnung, die Gott in die Welt, in unsere Menschennatur auch hineingelegt hat, und dass wir in Übereinstimmung mit den göttlichen Geboten, die uns eben auch in der Offenbarung in besonderer Weise begegnen, leben. Und insofern nimmt die Kirche ihre ureigenste Verpflichtung wahr, wenn sie sich sorgt um das Wohl, das Glück in dieser Welt des Menschen, aber eben auch weiß, dass es Dinge gibt, die für das ewige Heil so bedeutsam sind, dass sie ohne Beachtung im Grunde genommen nicht nur in eine Sackgasse, sondern möglicherweise auch in ein Verderben hineinführen. Also es ist Wahrnehmen von Verantwortung, Sendungsauftrag letztlich in alle Bereiche des menschlichen Daseins hinein auszuleuchten mit dem Licht des Glaubens, des Evangeliums, natürlich auch mit dem Licht der Vernunft. Beides muss Hand in Hand gehen. Und insofern muss man auch immer diskursfähig sein, diskursfähig bleiben, wahrnehmen, was die Bedürfnisse der Zeit, der Menschen auch sind. Aber wir müssen eben schauen, dass wir Antworten geben, die durch den Glauben geläutert und erhellt, also wirklich Bestand haben und den Menschen helfen, ganz einfach gesagt, das wirkliche Glück zu finden. Und das wirkliche Glück ist letztlich die Vollendung in der Liebe. Und denke, darum geht es im Wesentlichen, dass im Bereich der Sexualität, in einem ganzheitlichen Menschenbild, untrennbar verbunden mit dem Bereich des Geschlechtlichen, eben auch von der Fülle der Liebe gesprochen werden und im Grunde von ihr ausgegangen werden muss.
Jetzt sind einige wesentliche Stichworte schon gefallen. Schöpfungsnatur, Vollendung in der Liebe, Blick auf das ewige Heil. Ich will mal beim Letzteren, bei diesem ewigen Heil anfangen, das, was auch Bestimmung genannt wird dazu. Also wenn die Kirche etwas zur menschlichen Sexualität sagt, da bestimmte normative Vorschriften, sagen wir es ruhig mal hart hier am Anfang der Sendung, uns vorgibt, dann macht sie das nicht einfach nur aus Gründen dessen, wie wir halt zusammenzuleben haben, was ich gehört, was ich nicht gehört, etc., solche Dinge, sondern es geht immer der Blick auf das, was wir Ewigkeit nennen.
Ja, also im Grunde genommen geht es darum, dass der Mensch seine ewige Bestimmung erlangt, und die ewige Bestimmung ist nicht ohne die richtige Gestaltung des Zeitlichen zu erreichen. Und da gehören, wie gesagt, alle Bereiche des menschlichen Daseins dazu. Natürlich können wir nicht sagen, dass alle Bereiche dasselbe Gewicht einnehmen und dass jede Handlung, jede objektive Tat oder auch Untat in derselben Weise zum Erlangen oder Nichterlangen des Heils entscheidend ist. Aber wir haben es eben mit einem Gesamtpaket einer wirklich christlichen Lebensführung zu tun. Das ist einmal die Verantwortung für den Einzelnen. Aber natürlich, das Gesamt darf auch nicht aus dem Blick verloren werden. Die Kirche hat den Auftrag, die Jünger Jesu haben den Auftrag, Salz der Erde, Licht der Welt zu sein. Und wir haben auch eine Verantwortung über unser eigenes Dasein hinaus für die ganze Welt, für die Gesellschaft, in der wir leben. Und dort eben auch, wenigstens aus unserer Überzeugung heraus fundiert, Dinge vorzubringen, von denen wir überzeugt sind, dass sie auch für ein geglücktes Sozialgefüge unerlässlich sind, dass sie, wenn wir im Bereich der Ehe und Familie uns bewegen, thematisch, dass sie unerlässlich sind als Keimzelle des Lebens für den Aufbau auch einer gelingenden Gesellschaft. Also im Grunde genommen ist das eine doppelte Verantwortung für das Individuum, aber eben für das Individuum, das niemals vereinzelt lebt, sondern in sozialer Verantwortung sich bewegt.
Das ist Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Pfarrer Dr. Christian Schulz, sprechen über das Thema Sexualität, kirchliche Sicht auf die menschliche Sexualität. Ein Stichwort, Pfarrer Schulz, würde ich gerne noch aufgreifen aus Ihren Anfangsworten, als Sie auch von einer Schöpfungsordnung gesprochen haben, von einer gottgewollten Ordnung, auch unserer menschlichen Schöpfungsnatur. Diese Begriffe fallen im kirchlichen Jargon oft. Nicht nur Schöpfungsordnung, sondern vor allen Dingen Natur, Natur des Menschen. Könnten Sie vielleicht kurz mal erklären, was die Kirche eigentlich darunter versteht? Weil wenn wir Natur sagen, dann meinen wir ganz viele Sachen. Was meint die Kirche?
Ja, vielleicht können wir bei dem, was uns im Schöpfungsbericht begegnet, anknüpfen und dann ein bisschen etwas zur Natur, zum Wesen. Das wäre dann ein anderer Begriff letztlich, ein Begriff, der das Ganze ebenso fasst, zum Wesen des Menschen beziehungsweise des Menschen als Mann und Frau sagen. Im Schöpfungsbericht wird uns eben vorgelegt, wie Gott den Menschen in Verschiedenheit geschaffen hat, eben als Mann und Frau, und gleichzeitig eine Hinordnung aufeinander zu hineingelegt hat. Und in beiden Schöpfungsberichten, wir haben in der Genesis ja einen älteren, der uns als dann zweiter Schöpfungsbericht begegnet, in beiden Schöpfungsberichten kommen zwei ganz wesentliche Aspekte zum Ausdruck, die wir aber auch gedeckt durch menschliche Erfahrung und Vernunfteinsicht gleichermaßen bestätigen können. Dass in dem aufeinander verwiesen sein von Mann und Frau wesentlich das Moment der Suche nach Begegnung, nach Ergänzung, nach Kommunikation, nach Getragensein, nach Liebe in allen Facetten auch der Emotionalität mitschwingt, und dass zum anderen in dem Auftrag zur Fruchtbarkeit mit der damit gegebenen auch Geschlechtlichkeit, die wir einfach als Natur gegeben, als Menschen mitbekommen haben, von der Schöpfungsordnung her Fruchtbarkeit verknüpft ist. Also auch der konkrete Auftrag, die Geschlechtskraft zur Zeugung von Nachkommenschaft zu nutzen. Und beide Aspekte, sagen wir, sind in der Natur des Menschen, also in seinem Wesen, so angelegt, dass er sie vorfindet und dass er in ihnen auch einen jeweiligen Auftrag zur Ausgestaltung oder zum Ausleben seiner Geschlechtlichkeit und der jeweiligen Begegnung zwischen Mann und Frau verstehen muss und entsprechend auch zu gestalten hat, damit diese beiden Aspekte, die wir vorfinden, eben nicht entleert werden, nicht gegeneinander ausgespielt werden, damit sie beide zum Tragen kommen. Und dieses Naturhafte ist einerseits etwas, wenn wir im Bereich der Sexualität, der Geschlechtlichkeit uns bewegen, dieses Naturhafte ist etwas, was wir auf einer gewissen, ganz grundlegend fundamentalen Ebene mit allen anderen Lebewesen quasi auf der animalischen Ebene gemeinsam haben. Aber jetzt kommt der wesentliche Aspekt. Wir Menschen sind ja nicht instinktgesteuert, wie eben die anderen Mitgeschöpfe. Die leben ihre Sexualität, Fortpflanzungsaspekte eben nach einem ganz bestimmten, immer gleich ablaufenden Bauplan aus, sondern wir sind gehalten, mit der Vernunft unsere eigene Wesensstruktur zu erkennen, zu durchdringen und darin auch Momente zu entdecken, die gleichsam ein Anruf an uns sind, auch nicht gegen diese Anlage zu gestalten, sondern mit und aus ihr heraus, mit ihr mitgehend zu gestalten und im Grunde genommen so frei einzuwilligen in das, was wir letztlich sind, eben auch im Bereich der Sexualität des Geschlechtlichen. Auf Liebe angelegt und in der geschlechtlichen Begegnung zur Fruchtbarkeit hin geschaffen.
Wir sprechen über die kirchliche Auffassung, die kirchliche Lehre zur menschlichen Sexualität mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach. Und jetzt haben wir von Ihnen, Pfarrer Schulz, schon gehört, mit dem Blick auf den sogenannten Schöpfungsbericht ganz am Anfang der Bibel im Buch Genesis, dieses gleichzeitig, dieses Miteinander und Ineinander von aufeinander verwiesen sein, Begegnung, Beziehung und gleichzeitig eben die Geschlechtlichkeit verbunden mit der Zeugung der Nachkommenschaft. Wenn ich das Ganze jetzt verantwortet leben will und herausfinden will, wie man das am besten tut, was gibt denn da die Heilige Schrift und die kirchliche Tradition für eine Antwort? Wie setzt sich das ins Leben um?
Also im Grunde ist der erste Ansatzpunkt natürlich einmal der, was wir gerade ja schon ein bisschen dargelegt haben, diese Strukturen, die uns ins Menschsein, aber auch in die Verschiedenartigkeit von Mann und Frau hineingelegt sind, zu erkennen und das Ganze im Bereich der Sexualität in die Gesamtperson integriert zu wissen. Das heißt also letztlich vom Aspekt der Liebe, die uns ja als Christen in besonderer Weise aufgetragen ist zu leben, vom Aspekt der Liebe her zu durchdenken und durchzugestalten. Was die Beziehungsebene anbelangt, ist das offensichtlich. Da weiß das im Grunde genommen jeder, was Liebe, Hingabe zumindest im Prinzip und von der Bereitschaft her bedeutet. Im Bereich der Sexualität gibt es da gelegentlich eine Schieflage. Also da neigt man dazu, Funktionalität und die Grundlage, das Wesentliche der Liebe voneinander zu trennen. Und dann funktioniert Sexualität auch nur. Und das ist eben genau das Gegenteil von dem, was das christliche Menschenbild und auch, wenn man das so ausdrücken will, die Anleitung zum rechten Gebrauch der Geschlechtlichkeit bedeuten. Letztlich geht es darum zu erkennen, dass gerade auch im Aspekt der geschlechtlichen Begegnung wieder beide Dinge, die ganz zentral sind, untrennbar miteinander verbunden sind, aber auch bleiben müssen, nämlich der Aspekt der liebenden Hingabe, der Vereinigung, und dazu gehört wesentlich auch der Genuss, auch die geschlechtliche Befriedigung, ganz ohne Zweifel, und das hat Berechtigung und ist in sich gut, auch natürlich von der Schöpfungsordnung herkommend, aber dass eben Liebe auch das sich selbst überschreiten wollen mit sich bringt, und zwar nicht nur auf der geistigen Ebene, sondern auch im Vermögen der Fruchtbarkeit. Das ist also eine Potenz, die gewissermaßen den beiden Mann und Frau im Zusammenspiel mitgegeben, mitgeschenkt worden ist. Und Liebe sucht das sich selbst überschreiten und wird tatsächlich auch ganz greifbar mit Hand und Fuß, wenn man das so ausdrücken will, realisiert, indem aus der geschlechtlichen Begegnung zwischen Mann und Frau eben auch zumindest dem Vermögen nach ein neues Leben erwachsen kann. Und insofern sind beide Aspekte für die rechte Gestaltung der Begegnung zwischen Mann und Frau im Bereich des Geschlechtlichen immer mit zu berücksichtigen und in das Gesamt der Begegnung dann der ehelichen Liebe im weiteren Sinne zu integrieren und eben von dieser Liebe auch wieder herauszugestalten.
Und da sind wir genau beim Punkt, Pfarrer Schulz, machen wir sozusagen einen kleinen Sprung in die Gegenwart mit hinein, aber natürlich immer wieder mit dem Blick auf die Tradition der kirchlichen Lehre. Das Ganze ist eben nicht im luftleeren Raum, das heißt, ich mache das nicht mit meinem Partner, meiner Partnerin eben für mich aus, in all seiner angenommenen und gemutmaßten Schönheit vielleicht und auch Ernsthaftigkeit, die dahinter stehen kann, sondern für die Christen, näherhin für die katholischen Christen, für die katholische Kirche ist das Ganze gebunden an das Institut der Ehe. Das heißt, das funktioniert eigentlich nur in einem guten Sinn in der Ehe und genau dieses Institut der Ehe müssen Sie uns jetzt mal erklären, was das so besonders macht und diesen Bereich so, ich würde es jetzt mal erstmal positiv formulieren, umhegt.
Ja, umhegt ist eigentlich ein sehr schönes Wort dafür, denn tatsächlich stellt die Ehe einen Schutz und zugleich auch Ermöglichungsraum da für das, was ich zuvor genannt habe, eben für die Liebe. Liebe ist ja auch aus sich heraus etwas, was im Grunde auch über den christlichen Bereich hinaus durchaus nachvollziehbar, was auf Dauer, auf Beständigkeit angelegt ist. Liebe hat wesentlich mit Treue zu tun. Und das Institut der Ehe ist eben ganz zentral Verbindung zwischen Mann und Frau, die auf diese lebenslange Treue hin ausgelegt ist. Und das gegenseitige Versprechen, das Ja, das gesagt wird, zeitigt dann ja als Folge eine lebenslange Verbindung, die ins alltägliche Leben das, was man einander aus Liebe zugesagt hat, hineinholt und eben auch realisiert. Und diese Liebe umfasst Seele und Leib, eben den Menschen, Mann und Frau, in ihrem ganzen Da und auch So-Sein. Und die Ehe ist tatsächlich der Schutzraum und der Ermöglichungsgrund für diese eheliche Liebe und für alle Begegnungen, die der ehelichen Liebe und dem Institut der Ehe selber auch vorbehalten sind. Denn wenn wir davon ausgehen, und das tun wir nach unserem Verständnis, dass der eheliche Akt, also der Vollzug des Geschlechtsaktes zwischen Mann und Frau, Ausdruck der Liebe, aber eben auch wieder Beförderung der Liebe bedeutet, und zwar auf die höchste und innigste, intimste Art und Weise, dann kann das nicht losgelöst sein von der inneren Bereitschaft, eben auch ganz Ja zum anderen zu sagen, ihn als Geschenk zu empfangen und sich ihm selbst zu schenken. So gesehen hängen alle weiteren Akte der Ehe von diesem Grundentscheid ab. Und ohne diesen einmal einander geschenkten Grundentscheid würden die anderen Dinge, die auf der Ebene der Leiblichkeit eine vollkommene Vereinigung bewirken, im wirklichen Sinne des Wortes und auch realsymbolhaft, wenn man so will, in der Leiblichkeit bedeuten, als eine Lüge darstellen. Insofern ist es eine Frage der Wahrhaftigkeit, also diese Ebenen miteinander als untrennbar verbunden zu sehen.
Aber ist das nicht, Pfarrer Schulz, ein enorm hoher Anspruch, der hier kirchlich formuliert wird, das berühmte Ideal, das so groß ist, dass man es kaum erfüllen kann? Es hat sich ja doch einiges getan in den letzten paar hundert Jahren und insbesondere in den letzten Jahrzehnten. Kann da die Kirche nicht von diesem hohen Ideal was runterschrauben, was vielleicht auch beiseite legen und ad acta und sagen, das war vielleicht früher mal eine ganz gute Maßgabe, aber heutzutage funktioniert das nicht mehr. In wie festen Stein ist das denn gemeißelt?
Also ein hoher Anspruch ist das ohne Zweifel, keine Frage. Wir müssen als erstes aber veranschlagen, dass wir in diesem ganzen Bereich, wie überhaupt im christlichen Leben insgesamt, immer auf die Hilfe Gottes bauen dürfen. Das heißt, der Aspekt der Gnade, gerade auch im Ehesakrament wirkend, darf nicht einfach in beiseite geschoben werden. Andererseits bedeutet das, positiv formuliert, dass ein christliches Leben aus dem Gebet, einer inneren Haltung der Offenheit, den Weisungen der Kirche gegenüber, die Bereitschaft zu wirklich aufrichtiger Liebe schon ein gutes Fundament darstellen, diesem Anspruch auch genügen zu können, wenn es auch keine Sicherheit dafür gibt. Sie haben ganz gewiss vollkommen recht, wenn Sie verschiedene Lebenswirklichkeiten und Situationen durch die Zeiten hindurch ansprechen. Dinge haben sich geändert, Beanspruchungen, die auf Ehe und Familie einwirken. Wir haben heute ein anderes Sozialgefüge, Wirtschaft wirkt sich aus auf die Frage, wie wird Familie konkret ausgestaltet. Und tatsächlich hat jede Zeit da auch ihre eigenen Beanspruchungen, auch ihre eigenen Schwierigkeiten und Nöte. Aber das Wesentliche ist, dass wir das für den Menschen nicht nur angemessen, sondern ihm entsprechend einschätzen, was uns, wie wir am Anfang schon sagten, von der Schöpfungsordnung mitgegeben ist. Und dass wir unter den gegebenen Umständen natürlich auch versuchen müssen, nahe zu bringen, aber auch durch Hilfe beizustehen, dass es gelingen kann, diesem hohen Anspruch zu genügen. Denn dieser hohe Anspruch ist nicht nur etwas, was wir als eine Fessel, als etwas Drückendes entdecken, sondern Gott sei Dank gibt es auch Beispiele von sehr vielen Ehepaaren, die genau in diesem Sinne mit diesem tiefen Verständnis der ehelichen Liebe ihr Leben miteinander gestalten und das als etwas tief Beglückendes und Erfüllendes erfahren. Und genau darum geht es. Ich denke auch in einer etwas erneuerten Sicht, schon seit Jahrzehnten, Gott sei Dank kann man das sagen, wie in der Moraltheologie, aber auch vom kirchlichen Lehramt die Sexualmoral überhaupt vertreten wird. Leider öffentlich nicht immer in der gleichen Weise wahrgenommen, weil medial auch nicht so transportiert. Aber wenn man sich sehr genau und sorgfältig die lehramtlichen Texte der vergangenen Jahrzehnte, beginnend eigentlich auch schon mit der Wertschätzung der ehelichen Liebe in Casti Connubi, also 1930, aber über das Zweite Vatikanum, dann Humanae Vitae, Familiaris Consortio, Johannes Paul II. Und zuletzt auch natürlich das Dokument, das nachsynodale apostolische Schreiben Amoris Laetitia anschaut, dann sehen wir eine sehr feine Wahrnehmung, einmal gesellschaftlicher Zustände, auch der menschlichen Psyche und ein sehr tiefes Zusammenfügen des Anspruches, der durch die Kirche an Mann und Frau herangetragen wird, die gegenseitige Hinwendung und Liebe, ihr gemeinsames Leben zu gestalten und eben die wahrgenommenen Lebenswirklichkeiten. Also ich denke, dass das durchaus möglich ist. Da sollten wir also nicht zu scheu sein, sondern im Gegenteil eher offensiver, aber insbesondere das Erfüllende, das Beglückende betonen. Ja.
Die menschliche Sexualität, darum geht es hier in dieser Sendung mit Pfarrer Christian Schulz aus Hahnbach. Pfarrer Schulz, spreche ich dieses Thema durchaus einmal an, das Scheitern, das Zerbrechen von Beziehungen, von Ehen. Wenn da etwas in die Brüche geht, dann scheint die Kirche an der Stelle sehr hartherzig zu sein in ihrer Praxis. Wie bewertet die Kirche so etwas? Wie ist ihr Blick darauf? Wie ist ihre pastorale Sicht und ihre Lehre? Und wie geht das zusammen?
Also, es sind zwei Aspekte, die gleichermaßen bedacht und auch berücksichtigt werden müssen. Und zwar ist es zum einen natürlich die Wirklichkeit und die Wahrheit des Sakramentes der Ehe und insbesondere der Unauflöslichkeit der Ehe. Das ist das, worauf Sie, denke ich, hinaus wollen, wenn eben eine Ehe gescheitert ist und einer der Pater oder gar beide eine neue Beziehung eingehen, eheähnliche Verhältnisse oder im zivilrechtlichen Sinne wieder heiraten, dass im Grunde genommen ihnen gesagt wird, das sei objektiv gesehen ein Ehebruchsverhältnis, damit objektiv eine schwere Sünde, und das zeitigt natürlich auch gewisse Folgen in der kirchlichen Disziplin. Insbesondere steht ja da immer auch der Ausschluss vom Empfang der Heiligen Kommunion im Raum. Und das Bußsakrament nur, wenn man eben bereit ist, auch genau diesen Sachverhalt, um den es da geht, in das Bußsakrament mit dem Vorsatz, Änderung herbeizuführen, hineinnimmt. Die Frage ist, wie versteht man Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist nie, auch in der Verkündigung Jesu, in der Begegnung mit den Menschen, niemals ohne den Aspekt der Wahrheit zu sehen. Das bedeutet, wenn wir im Grunde genommen nur, um barmherzig zu scheinen, Dinge, die objektiv gesehen in Unordnung sind, gut heißen würden, dann wäre das natürlich um den Preis der Wahrheit. Wir halten daran fest, die Ehe ist unauflöslich, gehen wir von einer gültig geschlossenen Ehe aus. Und dann haben wir es objektiv gesehen mit einem bestehenden Eheband zu tun. Und es ist im Grunde genommen ein Widerspruch gegen die bestehende Lehre, die Kirche nicht selbst ersonnen hat, sondern unmittelbar auf die Weisung Jesu zurückführt, dass wir es eben mit der Unauflöslichkeit der Ehe zu tun haben. Und bemerkenswerterweise hat ja gerade auch der Heiland selber in Auseinandersetzung und Konfrontation mit dieser Frage nach dem Scheidebrief, der ja bei den Juden ausgestellt werden konnte, ganz deutlich gesagt, das gibt es bei euch nur wegen eurer Hartherzigkeit. Das bedeutet letztlich, dass er zunächst einmal jenen, die offensichtlich einen Scheidebrief oder eine Trennung und auch in der Folge eine Wiederheirat ermöglichen, den Spiegel vorhält und sagt, zunächst einmal müsst ihr euch fragen, wie steht es um die Barmherzigkeit in eurem eigenen Leben, im Umgang miteinander? Wie steht es um die wahre, aufrichtige Bereitschaft zur Liebe in der Gestaltung eures ehelichen Lebens? Das soll nicht überdecken, dass es auch Situationen geben kann und immer wieder gibt, das weiß ich auch aus pastoraler Erfahrung, die sehr bedrückend und schwierig für betroffene Ehepartner sein können. Es ist sehr diffizil, hier zum Beispiel nach persönlicher Schuldhaftigkeit zu schauen oder gar zu beurteilen. Es gibt tatsächlich Konstellationen, in denen man von außen, aber auch bei redlicher Prüfung der inneren Sachverhalte, tatsächlich wird sagen können und müssen, hier ist jemand völlig unschuldig allein gelassen worden. Und natürlich ist es ein gewisses Dilemma, eine schwierige, sehr schwierige, oft auch leidvolle Situation, wenn auch jenem unverschuldet sitzen gelassen wordenen, wenn man ihm sagt, für dich ist der Weg in eine neue, auch mit allen Bereichen gelebte Partnerschaft versperrt, wenn du dich an die kirchliche Ordnung und Weisung halten möchtest. Also die Frage ist aber noch einmal die, ist damit geholfen, etwas, was wir im Auftrag Jesu schützen und verteidigen, aufzugeben, um jemandem in gewisser Weise Barmherzigkeit vorzuspielen und zu sagen, es ist alles in Ordnung, das geht? Oder gebietet die Barmherzigkeit nicht vielmehr, jemandem auf diesem Weg beizustehen, ihn nach Möglichkeit zu begleiten, ihm aber auch zu helfen, selber innerlich überzeugt an der Wahrheit festzuhalten und gleichzeitig auch ein Leiden, das er mit diesem Festhalten untrennbar verbindet, weil er das, was er vielleicht möchte, nicht verwirklichen kann, auch bereit sein anzunehmen und durchzutragen. Das ist eine Spannung, die in dieser Welt nicht aufzulösen ist, aber eben auch nicht von uns in Wohlgefallen aufgelöst werden kann. Das ist meine persönliche Position dazu.
Wir haben heute hier in dieser Sendung gesprochen über menschliche Sexualität in der Sicht, aus Sicht der Kirche, und ganz, ganz viele Aspekte haben wir heute nicht angesprochen. Wir haben also nicht auf Vollständigkeit hier gezielt, sondern auf bewusst diese Betrachtung und Vertiefung bestimmter Aspekte. Für heute, Pfarrer Schulz, vielen herzlichen Dank für diese Ihre Gedanken, dass Sie hier Rede und Antwort standen. Wenn wir das alles beherzigen, was wir heute gehört haben, und vielleicht auch mit unseren Schwierigkeiten, die wir damit haben, und mit all den Anfechtungen, die uns so die Welt von heute und unser Alltag bereitet, damit das ankommt und auch nicht gleich wieder weg ist, wenn die Sendung jetzt vorbei ist, bitten wir Sie um Ihre priesterliche Unterstützung und um den Segen.
Den will ich gerne geben und möchte selbst abschließend noch sagen, für mich als Priester und Seelsorger ist es so, ich freue mich mit Paaren und freue mich aufrichtig an Liebe, an geglückter Liebe und gemeinsamen Leben, und ich leide auch mit Paaren mit, wo das eben nicht so gelingt. Und ich denke, dass wir einfach füreinander da sein müssen, um uns einander Stütze und auch in gewisser Weise Zeugen des Gelingens und Weggefährten zu sein. Also als Zölibatärer kann man sich aufrichtig freuen an Ehe und Familie und im Grunde genommen daraus auch für sich selber, sagen wir mal, Inspiration ziehen, den Verzicht auf das, was auch eheliches Glück und Familie ausmacht, als etwas Wertvolles zu betrachten, weil es auf das Kommende, auf die letztliche Erfüllung, die aussteht, hinweist. Und ich möchte abschließend sagen, dass wir bei allem niemals vergessen dürfen, ich denke, das kann man nicht oft genug betonen, dass wir das vollkommene Glück in dieser Welt nicht finden werden. Und das soll uns auch davor bewahren, andere Menschen mit zu hohen Erwartungen zu überfordern. Ich denke, das ist auch ein Punkt, der oft in Ehen hineinspielt, zu große Erwartungen an den anderen zu haben, weil gewissermaßen der Ehepartner an die Stelle Gottes gleichsam gesetzt wird. Er soll mich glücklich machen. Aber das wirkliche Glück kommt von der Verbindung mit Gott selber her. Das ist der Boden der Spiritualität, und von daher ist alles andere zu gestalten. Ja, Sie haben um den Segen gebeten, den will ich natürlich auch nun gerne geben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, auf die Fürsprache des heiligen Josefs, ihres Bräutigams, auf die Fürsprache der heiligen Mutter Monika, segne und behüte euch alle und bewahre euch in seiner Liebe der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke, Pfarrer Schulz. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr, Gregor Dornis.